Hallo, guten Morgen, der Pastor ist wieder da. Ein paar Tage lag er auf der Nase mit der Bronchitis und jetzt hört er mich noch ein bisschen leicht verbogen in der Stimme, aber ich bin wieder da und mir geht es gut. Gott hat mich geheilt, wie immer. Gell? Gott heilt alle, wenn man ihn darum bittet, heilt er, das ist doch ganz klar. Ich grüße euch und ich wünsche euch einen guten Gottesdienst. Die Solisten haben wir auch. Ich bin nicht alleine mit dem Husten, wie man eben schon mitgekriegt hat. Und das ist natürlich auch ganz wunderbar. Aber ich denke, das stört uns alle nicht. Wir haben eine Bronchitiswelle und die wird auch vorübergehen. Und danke Gott, dass du auch nicht nur mich geheilt hast, sondern auch alle, die heute zuhören und husten. Ja, danke. Ja, es gibt heute ein sehr interessantes Wort und ich fange gleich an mal und will euch fürchterlich von den Stühlen reißen, sage ich mal, das mit dem, was ich euch erzähle. Bayless Conley ist in Amerika und er hat mir ein persönliches Wort geschickt auf Englisch und er hat darin einige Dinge angesprochen, die ich unbedingt weitergeben muss, die mich auch angesprochen haben. Und er erzählt zum Beispiel von einem Mann, der in eine Gemeinde kommt und die Gemeindemitglieder gehen auf diesen Mann zu und die sagen zu ihm, bist du heute hier wegen deines Glaubens? Und dann sagt er zu ihnen, nein. Ja, warum bist du dann hier? Und dann zeigt er auf den Pastor und sagt, wegen seines Glaubens. Ja. Muss erstmal runterrutschen, nicht? Das ist das eine. Und dann erzählt er Bayless weiter, er hat einen Freund, sicherlich kein sehr guter Freund, aber einen Freund, der ist überzeugter Atheist. Der will von Glauben, von Gott, von Gemeinde, von allem überhaupt nichts wissen und er will sich auch damit gar nicht beschäftigen, weil er einfach das nicht will. Und dann sagt Bayless weiter, es gab eine ganz große Pastorenkonferenz, amerikaweit und die einflussreichsten Pastoren sind eingeladen worden und dann geht Bayless zu diesem Atheisten und sagt zu ihm, ich möchte, dass du die Begrüßungsworte für diese Konferenz hältst.
Okay.
Ja. Und dann hat dieser Mann gesagt, puh, und ist wirklich erschienen und ist gekommen und hat dann gesagt, ich vermisse in den Gemeinden, und es geht sicherlich weltweit um die Gemeinden, die Leidenschaft des Predigers. Und manchmal, sagt er, glaube ich, ist es der Prediger nicht mal das selbst glaubt, was er sagt. Die Pastoren waren alle sehr still. Und das ist das, was ich nicht will. Ich will mit Leidenschaft hier das Wort predigen. Habt ihr das begriffen? Ich gehöre nicht zu denen, die dieser Mann auf den Kirchen jagt. Dieser Atheist, der ist bei uns, wenn er kommt, ist er schwer beeindruckt, weil er nämlich jemanden trifft, der mit Leidenschaft das Wort Gottes predigt. Amen.
Amen.
Ich habe einen Vers. Heute zwei Verse, drei Verse. Die sich mit einem Thema beschäftigen, was wir schon immer wieder auf dem Tisch haben. Aber es wird immer neu aufgerollt, weil der Heilige Geist immer etwas anderes sagen will. Und es geht heute um Pflanzungen, die als Vergleich hergenommen werden. Und die Pflanzungen, einmal die wir in Psalm 1,3 haben, dass die Bäume am Fluss stehen, am Ufer stehen und reichlich Frucht tragen, ist das eine. Und zum anderen wird vielfach in der Bibel über Weinberge gesprochen, über Weinanbau und auch diese Pflanzung. Und warum hat Jesus jetzt das gerade als Thema gemacht? Weil die jüdischen Hörer damals, man muss ja zurückschrauben, wir sind in der Zeit des Alten Testaments, als Jesus diese Worte gebraucht hat. Da war das ein vertrautes Bild für diese Leute und wenn wir heute darauf schauen, dann haben wir eigentlich Verständnisschwierigkeiten, weil wir auch in einer Gegend wohnen, wo nun nicht unbedingt Weinbau angesagt ist. Ich bin da vielleicht ein bisschen im Vorteil, weil ich schon einige Sachen erlebt habe mit Weinbau und deshalb kann ich euch ein bisschen was berichtigen. Die Vergleiche, die wir ziehen, sind doch immer etwas, auch von Jesus. Manchmal gibt es etwas, wo es ein bisschen hakt, wenn es um Vergleiche geht. Gell? Das ist, aber man muss das große Ganze sehen und darf sich jetzt nicht, wie einige Leute das manchmal machen, die poolen dann so ein Thema raus, aber da hat es ja nicht gepasst, guck mal, da geht es ja nicht und da ist das Beispiel, da hinkt das Beispiel. Nein, das große Thema ist erstmal der Weinstock und der Weingärtner und die Reben. So. Und wenn wir das jetzt nehmen, dann haben wir das eine. Und das ist sehr oft, wird im Alten und auch im Neuen Testament von Weinbergen gesprochen. Conny hat vorhin im Wort auch gesagt, die Letzten werden die Ersten sein. Das ist ein Weinbergsthema, ja, wo die Arbeiter abends um 5 noch kommen und kriegen den gleichen Lohn. Dann gibt es das Beispiel aus der Natur, der Ölbaum. Ölbaum Israel, wir eingepflanzt. Dann gibt es den Schafstall. Der echte Hirte geht durch die Tür rein und die anderen kommen rein, um zu stehlen und zu rauben. Da sind die Schafe gemeint. Und das Wort ist dann weiterhin noch der Hausbau, wo die verschiedenen Gründungen für das Haus gebracht werden. All das sind Vergleiche, die hergezogen werden, die Jesus benutzt. Und das alles geschieht auf dem Hintergrund des Alten Testaments. Wenn es dann hier, und wir sind jetzt beim Weinberg, gell? Wir werden uns mit dem Weinberg beschäftigen. Das ist erstmal nur die Einführung, gleich hören wir das Wort dazu, das Bibelwort dazu. Hier können wir sagen, dass der Heilige Geist und die Frucht, um die es geht, eng zusammengehören. Wenn wir nur an Galater 5, 22 denken, die Früchte des Geistes, die wollen wir jetzt nicht einzeln vortragen. Aber wenn wir jetzt nochmal auf Johannes, und jetzt kommen wir zu den Bibelvers, wo wir hinwollen, wenn wir Johannes 14 sehen, dann ist es das Geistkapitel. Ich bin der Weg zum Vater, keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist das Geistkapitel und in Johannes 15 heißt es in der Überschrift für mich das Fruchtkapitel. Da kommen die Früchte daraus. Die sind eng miteinander verbunden, diese beiden Kapitel. Und auch da kommt die Christusverbundenheit raus und die Frucht, die damit zusammengehört. Und deshalb ist es verständlich, dass Jesus jetzt aus dieser Verbundenheit mit ihm darauf zu sprechen kommt. Rebe, Weinstock. Okay? Und jetzt hören wir ganz einfach mal die kurzen Worte aus Johannes 15, Vers 1.
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer.
Aha, der Weingärtner kann man auch sagen. Das ist der Grundsatz dieses ganzen Abschnitts. Das ist das Thema, worum es geht. Und dieser Satz, den werden wir mit weiteren Aussagen weiterentwickeln. Johannes 15,1 ist das siebte der berühmtesten Ich-Bin-Worte. Conny hat überwiegend auch schon darüber gesprochen. Wäre gut, wenn du das mal wieder bringen könntest in der Predigt, weil das einfach wichtig ist. Ich bin. Worauf geht es zurück? Es geht darauf zurück, dass Gott zu Mose gesagt hat, ich werde sein. Wo sagt er das? Im brennenden Dornbusch. 2. Mose 3, Vers 14. Ich werde sein, und da stehen die Buchstaben J-H-W-H dahinter. Das ist Yahweh. Yahweh ist der Weingärtner und er pflanzt seinen Sohn Jesus Christus. Und damit sind wir wieder bei Elohim, dem dreieinigen Gott. Und dazu mischen wir auch noch den Heiligen Geist mit ein. Ich glaube, das ist so erstmal verständlich. Und warum sagt Jesus jetzt, ich bin der wahre Weinstock? Im weiteren Vers später sagt er im Vers 5 zum Beispiel, ich bin der Weinstock, heißt es da nur noch. Aber hier als erstes sagt er, ich bin der wahre Weinstock. Und da kommen wir auf einen kleinen Schlenker in das Alte Testament. Conny, lies uns doch bitte mal Psalm 80, Vers 9 und 10 vor.
Einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgeholt, fremde Völker hast du aus Israel vertrieben und ihn an ihrer Stelle eingepflanzt. Du gabst ihm weiten Raum, er schlug Wurzeln und breitete sich aus im ganzen Land.
Ja, das ist erstmal der Hintergrund, das ist das Volk Israel, was kommt. Und dieser Weinstock, der dort auch gepflanzt ist, in das Land, wo sich heute Israel auch befindet, was ihnen ja auch zugesagt ist, wie wir das immer wieder wissen. Das ist etwas, was jetzt mit Jesaja 5 verbunden wird. Und ich lese nicht den ganzen Jesaja 5, sondern ich lese nur, Conny, bitte die Überschrift von Jesaja 5 aus deiner oder aus einer.
Plus Vers 1.
Wie du willst, ja. Genau.
Die Überschrift lautet: Das Lied vom unfruchtbaren Weinberg. Der erste Vers. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg.
Ja, und da geht es darum, dass die Pächter kommen, dass die erschlagen werden und zum Schluss schickt er den Sohn und er wird auch erschlagen. Das ist also die Geschichte Israels. Und der Sohn ist natürlich Jesus, der geschickt wird und den haben sie ja ans Kreuz genagelt. Jetzt sind das die unfruchtbaren Teile und wenn wir schauen, dann ist das im alten Bund der nicht der wahre Weinstock, denn das sind die Vorläufer des neuen Bundes, können wir im Hebräer nachlesen, und Gottes Weinberg ist durch Ungehorsam des Volkes Israel verdorben worden. Können wir heute auch immer noch sehen, sie haben einen neuen Gott angebetet am 7. Oktober und dieser Nova-Gott, den sie aufgebaut haben, das passt genau mit dem 5. Mose zusammen und Gott hat einfach, ja, nur zugeschaut. Er hat nicht gehandelt. Das ist auch etwas, wo man die Prophetien lesen muss und verstehen muss. Aber darauf will ich gar nicht hin. Es ist ja auch hier das Volk Israel, was wir jetzt ausklammern, dass das eben nicht der wahre Weinstock ist. Wir denken immer, es sollte sein, aber es ist es nicht. Und wenn wir jetzt an den Weinstock denken, dann will Jesus uns damit ja nur sagen, dass es falsche Messiasse, unechte geben wird und dass wir diese von den wahren Messiasen, nämlich von ihm, unterscheiden sollen. Und deshalb sagt er, ich bin der wahre Weinstock. Und wenn wir eben mit Jesaja 5, das Kapitel des Volkes Israel, das nicht der wahre Weinstock ist, abhandeln, dann können wir jetzt auf den Weinstock und den Weingärtner im Neuen Testament gehen. Der Weinberg, das ist der, von dem ist der neue Bund die Rede, den Jesus ja am Kreuz gegründet hat. Und mit anderen Worten geht es um die Gemeinde des neuen Bundes. Und immer mehr zeigt sich, dass die sogenannten Abschiedsreden, die Jesus gehalten hat, Gemeindegründungsreden sind. Und wir müssen vielleicht jetzt etwas ausräumen, damit kein Missverständnis. Jesus ist also nicht ein Weinstock, den Gott gepflanzt hat. Das ist hier ein Beispiel. Und es wird als Vergleich hergenommen. Und Jesus ist eben kein Geschöpf, das dort gepflanzt wird, sondern er ist Gottes Sohn. Das erstmal zum 15,1, Conny. Und jetzt kommen wir zum 15, Verse 2 und 3. Johannes 15 natürlich.
Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es, aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe.
Ja, hier wird also der Grundsatz aus Vers 1 entfaltet. Und wenn viele Leser, und ich muss sagen, als ich anfing, Bibel zu lesen, habe ich einen furchtbaren Schreck gekriegt und habe gesagt, was wird da von mir erwartet? Wenn ich das lese, dass ich, wenn ich keine Frucht bringe, werde ich abgeschnitten und ins Feuer geworfen werden. Das schafft Angst. Und genau das will ich heute ausräumen, dass das hiermit nämlich nicht gesagt wird. Und diese harte Aussage, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, schneidet er ab. Er, der Vater, der Weingärtner. Und das müssen wir sehen, dass ein Weingärtner eigentlich systematisch vorgeht. Wenn er verantwortungsbewusst ist, dann schneidet er jede Rebe bis auf die zweite Knospe zurück, um dann eben mehr Kraft zu bekommen für den Weinstock. Und damit diesen Rückschnitt hat er dann eine größere Frucht an diesem Weinstock. Aber wenn wir auf den Vers 1 schauen, dann geht es ja die nicht Frucht bringt, schneidet er ab. Und das ist etwas, wo wir hier auf Gott schauen müssen, dass er individuell vorgeht. Und das ist einfach wichtig, dass wir diese Menschen, die dort genannt sind jetzt, dass die nicht in die Gemeinde gehören und dass die aus der Gemeinde auszuschließen sind. Und dazu möchte ich Conny ganz einfach bitten, den Judas zu lesen. Judas Kapitel 1, Vers 4. Und Conny, sag doch mal ein bisschen was zum Judas. Es gibt ja jemand, der hat Jesus verraten und hier ist von Judas die Rede, dass er einen Brief geschrieben hat.
Also erstens, Judas hat keine Kapitel.
Na, richtig.
Und es ist der Judas, der den Brief geschrieben hat, ist der Bruder von Jesus
und von Jakobus. Von Jakobus, ja. Und wenn es Kapitel 1, 4 heißt, dann ist es eben der Vers 4, den wir jetzt lesen. Und der Judas ist ganz versteckt, wenn man ihn sucht, gell? Der kommt nach den Johannesbriefen vor der Offenbarung, da ist er so reingeschleudert nochmal, damit er noch mit drin ist. Aber ein sehr wichtiger Brief und Conny liest uns jetzt den Vers 4.
In eure Reihen haben sich nämlich Leute eingeschlichen, deren Verurteilung schon vor langer Zeit in der Schrift angekündigt wurde. Gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes als Freibrief für ein ausschweifendes Leben missbrauchen und die sich damit von dem lossagen, der der alleinige Herrscher ist, Jesus Christus, unser Herr.
Merkt ihr was, um welche Gruppe von Leuten es da geht? Und wenn wir den Vers 1 sehen, dass diese abgeschnitten werden und ins Feuer geworfen werden, dann sind das Menschen, die zwar ihr Leben übergeben haben, aber dann weiter damit gar nichts am Hut haben, sage ich mal, und die Vergebung dazu missbrauchen, ein zügelloses Leben zu führen. Und wenn ihr sagt, oh, das ist aber dahergeholt, wo gibt es solche Menschen? Ich sage euch, ich habe sie schon kennengelernt. Und das ist etwas, wenn wir jetzt, schauen wir nochmal auf den Weinstock oder auf Pflanzen. Es gibt ein Wort, das ich ungern benutze, aber es ist in der Gärtnerei absolut an der Tagesordnung. Es gibt geile Triebe. Die schießen plötzlich, du hast einen ganz normalen Weinstock und plötzlich schießt ein dicker, grüner, Teil mit oben drei Blättern dran und sagt, hallo, hier bin ich. Und der hat nie vor, Frucht zu bringen, der hat nie vor, zu dem Weinstock zu gehören. Und das ist etwas, der muss abgeschnitten werden, weil er ja nur Kraft aus dem Weinstock zieht. Und die Blätter, die sind oben auch noch dran, so ein paar. Aber Fruchtansätze und Blütenansätze werden in diesem Weinstock nie da sein. Und das ist das, was hier abgeschnitten wird. Wenn diese Menschen durch Gnade gerettet werden und wenn sie sagen, ich kann ja durch gute Werke sowieso nichts machen, die ich tue, sie verbiegen dann auch noch das Wort. Das heißt, Glaube und Werke spielen ja zusammen, wenn wir Jakobus lesen. Aber diese Menschen sagen, ich bin durch Gnade gerettet und durch Werke kann ich ja sowieso nichts erreichen. Also grenzen sie sich doch selbst aus der Gemeinde aus. Und wenn wir dann predigen, dass wir den 5. Mose 28 nehmen. Und der 5. Mose 28 kannst du natürlich sagen, ja, das ist doch Altes Testament. Aber aus dem Alten Testament sind die Segnungen für uns heute weiter gültig und die Flüche sind abgeschnitten dadurch, dass Jesus sie am Kreuz getragen hat. Amen. Es ist so. Das heißt, wenn dieser Mensch jetzt sagt, ich mache mein eigenes Ding, dann schneidet er nämlich sich selbst ab, dann sind die Flüche wieder für ihn gültig. Und diese Menschen gehören nicht in die Gemeinde. Habe ich euch damit jetzt beruhigt, dass ihr nicht Gefahr lauft, wenn ihr keine Frucht bringt, dass ihr abgeschnitten werdet? Das ist doch der Hintergrund. Und wenn man jetzt wirklich, ich muss euch wirklich sagen, dass ich das erlebt habe. Ich habe nicht in unserer Gemeinde, ich habe in einer anderen Gemeinde gelehrt. Und dann hat einer von den Leitern gesagt, Peter, was erzählst du da alles? Ich habe Gnade, Gnade, Gnade und ich kann machen, was ich will. Die Gnade Gottes ist immer für mich wichtig. Und da habe ich gedacht, wo bin ich hier gelandet? Gell? Das ist doch, und ich meine, dieser Ast, dieser Zweig, der dann abgeschnitten wird, ja, der ist einfach weg. Der ist nicht mehr in der Gemeinde und da benutzt Jesus eben diesen wichtigen Vers aus Johannes 15, Vers 2a. jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, schneidet er ab. Also für uns ist doch das ein Ansporn, gerade danach zu trachten, dass wir Glaube und Werke miteinander verbinden, dass wir auf Jesus hören und das, da kommen wir später noch zu, wie es jetzt mit der Frucht dann aussieht. Und wenn wir nochmal, Titus ist auch noch so ein Brief, der auch so irgendwo reingestreut ist, den man dann auch schwer findet. Da heißt es in Titus 2, Vers 12, die Gnade bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Amen. Das ist das. Aber jetzt kommen wir wieder zum Weinstock zurück. Aber es ist auch etwas anderes noch da. Christen dürfen nicht nur geistliche Konsumenten sein. Und jetzt kommt wieder dieser geile Trieb von dem Weinstock. Ich muss euch zu den Weinstöcken nachher noch was erzählen. Ich habe mich im Süden Europas mit vielen Gegenden beschäftigt, wo ich Weinstöcke gesehen habe. Und wenn es hier heißt, jetzt die Formulierung, jede Rebe an mir, also an dem Weinstock Jesus, dann macht das klar, dass es hier um Jünger geht und nicht um Außenstehende. Und das Wort abschneiden heißt im Urtext wegnehmen, beseitigen. Und das heißt, der Jünger, der aus der Gemeinschaft mit Gott und Jesus entfernt wird, ist aus der wahren Gemeinschaft ausgeschlossen. Und dieses Abschneiden wird dann auch, da ist jetzt das, sage ich mal, was ich angedeutet habe, wo der Weinstock-Vergleich in gewisser Weise, ich will jetzt hier Jesus nicht kritisieren, aber das ist ja bei jedem Vergleich so. Jetzt nimmt sich doch dieser Nennchrist, sage ich mal, der nimmt sich doch selbst vom Weinstock weg. Jetzt hat er aber vielleicht eine Chance, dass er wieder zurück will. Also wird hier wieder durch seine eigene Entscheidung der Vorgang zurückgedreht, sodass er wieder in die Gemeinde hineinkommen kann, wenn er um Vergebung bittet. Aber lass uns erstmal den Hebräer 6, und zwar die Verse 4 bis 6 lesen. Da kommt es nämlich zum Ausdruck. Hebräer 6, Verse 4 bis 6.
Denn eines steht fest, wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennengelernt hat, die Gott schenkt, wenn er Anteil am Heiligen Geist erhalten und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat und sich dann bewusst von Gott abwendet, ist es unmöglich, ihm erneut zur Umkehr zu verhelfen. Mit seinem Verhalten kreuzigt er ja zu seinem eigenen Verderben den Sohn Gottes noch einmal und setzt ihn von Neuem der öffentlichen Schande aus.
Ja, merkt ihr was? Das ist eigenes Verhalten, was dazu führt, dass Jesus mich abschneiden muss. Ich muss aus der Gemeinde entfernt werden. Jesus selbst handelt. Und er will halt seine Gemeinde schützen, er will seine Gemeinde, ja, er will sie wie die Braut haben, im wunderschönen Brautkleid, wenn er wiederkommt, will er sie antreffen. Und da gehören solche Leute, die eben sich abgewendet haben, nicht dazu, die müssen abgeschnitten werden. Aber diesen Zeitpunkt ist es nun zu spät. Darüber kann man eben nachdenken, wenn hier derjenige um Vergebung bittet und umkehrt, hat er sicherlich die Möglichkeit, sich selbst wieder in den Weinstock einzupflanzen. So möchte ich das mal stehen lassen. Ich habe in Spanien gelebt und die Weinstöcke in Spanien, das ist ein dicker Bollen, der ist, ich sag mal, 75 cm maximal hoch und das ist ein riesen Bollen obendrauf und der hat unten eine Wurzel, die im Boden steht. Und wenn jetzt die Zeit der Trauben kommt, dann sind kleine Reben da dran und diese Reben, die tragen direkt am Stamm tragen die Früchte, sodass überhaupt auch dieser Stamm das tragen kann. Das heißt, das Ganze spielt sich in einer Ebene ab, wo ich eigentlich sagen muss, da wird alles radikal nach der Ernte abgeschnitten, sodass gar nichts mehr übrig bleibt als nur dieser Stamm. Ich weiß nicht, ob ihr das von uns hier kennt oder von Norddeutschland kennt, wie die Weiden, die werden auch alle immer ratzepatz abgeschnitten und dann ist oben am Baum so ein dicker Bollen. So müsst ihr euch das vorstellen, das Ganze nur am Boden. Aber ich habe auch andere, zum Beispiel in Adige Alto, haben wir Weinreben gesehen, wo Spaliere eben gezogen sind, wo Drähte gezogen sind, wo Weinstöcke richtig angebunden werden und wo jetzt dieser Weinstock eben frei wächst erstmal. Ich hatte vorhin gesagt, der Winzer mit dem Winzermesser, der weltliche Winzer, schneidet bis auf das zweite Auge die Reben runter. Und dann wartet er, dass eben die neuen Reben kommen und die bindet er dann an. Und dann gibt es auch diese Triebe, die eigentlich hochranken und eben nur Blätter haben. Die sind natürlich einerseits wichtig, dass durch die Blätter der Wein, wenn er dann später Blütenansätze hat und Traubenansätze und reifen wird, dass er im Schatten ist. Aber die Blätter können Überhand nehmen und jetzt wird nochmal auf das Blätterdach beschnitten, sodass das Ganze in eine Form kommt, wo wirklich Frucht auch entstehen kann. Und das ist die Erfahrung. Wir haben im Elsass haben wir eine Winzerin getroffen, die das mit Leidenschaft macht. Und da haben wir das gesehen, wie diese Triebe hochgebunden werden und wie sie befestigt werden. Das sind aber alles Triebe, die oben wachsen am Weinstock. Und wenn wir jetzt den Weinstock sehen, wenn er von sich selber wachsen will, dann sind die kräftigsten Triebe, die sind ganz kurz über der Wurzel. Das sind die dicksten Reben, die dort rauskommen. Und wo liegen die, wenn es regnet? Im Matsch. Die sind im Dreck. Und wachsen aber da so vor sich hin und können aber durch den Dreck sich nicht entfalten, weil sie eben ja außer Verkehr gesetzt sind durch diesen, durch den Regen aufgewühlten Mutterboden oder was auch immer dort an Boden ist. Und jetzt geht der Winzer her und nimmt nicht das Winzermesser, sondern was nimmt er jetzt? Der nimmt einen Eimer mit Wasser und einen Waschel. Und jetzt fängt er an, diese Zweige in die Hand zu nehmen, diese Reben, die am Boden sind, und wäscht sie mit dem Wasser und mit dem Waschel und bindet sie dann hoch an das Spalier. Und das ist das, was wir vor Augen haben müssen, wenn wir hier jetzt den zweiten Teil, nämlich den Vers 2b, sehen. Ich lese euch den Vers nochmal vor. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Sicherlich kann diese Rebe unten im Dreck ein paar Trauben bringen, die auch matschig sind und voll Dreck. Die will keiner haben, im Wein gehen sie sowieso nicht. Also muss doch etwas passieren im Weinstock. Und wenn ich das begriffen habe, dann ist jetzt der Weingärtner der Vater. Dürfen wir immer nicht vergessen in diesem Beispiel, was Jesus uns gibt. Der nimmt jetzt die Rebe am Weinstock, Jesus, die Rebe, die im Dreck ist, und wäscht sie. Und das ist das, was Jesus mit uns macht. So sind wir zu ihm gekommen, dass er uns eben reingewaschen hat durch die Sünden, die er am Kreuz für uns getragen hat. Und wenn wir uns bekennen und die Sünde ihm bekennen, dann wäscht er uns so wie diese Rebe und bindet uns an und lässt uns wachsen, damit wir die Chance haben, Frucht zu bringen. Frucht. Jesus erwartet Frucht. Jetzt kannst du natürlich Folgendes sagen, da kann wieder das schlechte Gewissen kommen. Wo ist eigentlich meine Frucht? Was habe ich schon jemals gebracht? Und ich sage euch eins, Jesus ist der dir mitteilt, wo du Frucht bringen kannst, was du machen sollst und wie dein tatsächliches Wirken auf dieser Erde etwas sein soll. Ich habe ein super Beispiel. Die größte Kirche in Amerika, ich weiß nicht, ob ihr die so im Kopf habt, Lakewood Church in Houston. Da ist Joel Osteen, der Pastor, und wenn du das siehst, die haben eine Baseball-Arena gekauft. Baseball, glaube ich, war das.
und haben die ausgebaut für 100 Millionen und haben ein Riesenzentrum. Ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie groß so eine Baseball-Arena ist. Und da ist er der Pastor und das ist das Größte. Und jetzt gehen wir mal auf seinen Vater, der die Gemeinde gegründet hat, das ist der John Osteen. Und dieser Vater hatte einen Freund. Seid ihr im Film? Vater gründet die Gemeinde, Joel Osteen hat die größte Gemeinde jetzt in Amerika. Und wenn ihr das seht, wie der zu, ich weiß nicht, wie 50.000 da reingehen am Sonntag. Dann hat dieser Freund ein Buch geschrieben. Ich habe einen zu Jesus gebracht und er Millionen. Der Freund hat den Vater von Joel Osteen, nämlich John Osteen, zum Herrn geführt. Das war seine Frucht. Und dieser John Osteen hat Lakewood gegründet und sein Sohn ist heute der Pastor von der größten Megachurch in Amerika. Wo ist jetzt die Frucht? Da kann ich sagen, ja, einen Menschen habe ich nur gebracht. Gell? Versteht ihr? Gott hat ja einen Weg vor, wo er dich hinschickt. Und vielleicht bist du gar nicht gefragt, sondern du, der andere ist gefragt, wo du hingehst. Der plötzlich tätig wird. Wo ich, wenn ich zurückblicke, auch Menschen hatte, die mich im Auge hatten und haben gesagt, den müssen wir zum Herrn bringen. Die hatten den Auftrag dafür. Und von denen höre ich heute nichts mehr. Die eine ist gestorben, zwei sind gestorben. Die andere, weiß ich nicht, wo sie wohnt, irgendwo in Österreich. Die sind in, weiß ich nicht, ob sie jetzt noch tätig sind, aber versteht ihr das? Die haben mich zum Herrn gebracht. Und das war vor 23 Jahren. Und ich bin dabei. Und ich bin ein leidenschaftlicher Prediger. Das dürft ihr nicht vergessen. Und das werde ich auch bleiben.
Amen.
Halleluja. So, jetzt seid ihr wieder wach, gell? Ja, okay. Prima. Also, Jesus erwartet Frucht. Und habt ihr das verstanden, wie der Winzer jetzt tätig werden will? Und die Überraschung ist doch jetzt, also für mich ist das eine Überraschung im Wort, dass das Ziel von Jesus ist doch das, was er jetzt gemacht hat. Lesen wir es doch nochmal. Und die Frucht reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Das ist einmal die Überraschung im Ausdruck. Er hätte auch sagen können, und jede Frucht oder jede Rebe, die Frucht bringt, die will ich hier jetzt mal loben. Hat Jesus nicht gesagt. Das steht da nicht. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Und das muss man sich einmal klar machen, was Reinigen bedeutet. Das ist ein Ausschneiden der gesunden Rebe, ein Entfernen von überflüssigen Teilen. Wir sind jetzt von dieser Reinigung weg. Die Rebe ist vom Boden hochgebunden und ist am Spalier dran. Und jetzt kommt das heilige Winzermesser, ein Vorgang, der ist schmerzlich. Nämlich der Weinbauer, der schneidet von den jungen Trieben im ersten Jahr, hatte ich schon gesagt, auf zwei Augen zurück. Und Gott schneidet aber auch zurück, aber nach seinem Augenmaß, nicht nach der Schema-F-Regelung der Weinbauern. Er schneidet nach menschlichen und göttlichen Maßstäben zurück. Und das hat zum Ziel, dass wir noch mehr Frucht bringen. Ohne Reinigung und ohne Säubern würde die Frucht weniger oder am Ende sogar ganz aufhören. Also ist hier Verlust Gewinn. Und das, was Gott wegschneidet bei uns, sind die aus dem weltlichen Umfeld noch vorhandenen Dinge, die uns aufhalten, Frucht zu bringen. Und die bringt Gott eigentlich dadurch, indem er es abschneidet. Und dieses Abschneiden ist natürlich eine gewisse Schmerzlichkeit. Und ich glaube, dass das bei vielen Ungläubigen oder Atheisten, die Angst ist, dass ich etwas aufgeben muss, was mir lieb ist in der Welt. Aber ich sage euch eins, ich habe auch vieles aufgegeben und ich weiß ja, dass ich was viel Besseres bekommen habe. Also hänge ich doch nicht mehr an dem. Ich habe mal einen Oldtimer restauriert, da fragen mich alle, wo ist der heute? Den brauche ich heute nicht mehr. Den hat Gott mir abgeschnitten. Und ich trauere nicht darum, der ist einfach nicht mehr da, weil ich heute andere Aufgaben habe. Ich müsste heute das Ding pflegen und hegen und reparieren und runterlegen und hätte jeden Sonntag was anderes zu tun und wäre gar nicht hier, weil ich nämlich in der Garage unter dem Ding legen muss und muss wieder einen Ölfleck oder irgendwas, was da dran ist, beseitigen. Das ist doch das, was Gott abschneidet. Aber da kann ich durchaus aber auch weitermachen, sage ich mal, wenn ich das auf geschickte Beine stelle. Ich darf ja Spaß haben, ich darf Hobbys haben, so ist das ja gar nicht. Aber ich bin auch dazu ausgerichtet von Gott auf Wachstum und das Wachstumsgesetz, das ist wichtig. Und wir dürfen von diesen Abschneiden und Zurückschneiden und was da alles steht, überhaupt keine Angst haben. Das ist keine Angst, die damit geweckt werden soll, dass wir etwas abgeben müssen, dass man uns was wegnimmt. Nein, Gott gibt uns Besseres wir und gibt und es wird euch gegeben, haben wir vorhin gehört. Das ist doch das, wenn wir etwas weggeben, geben wir, füllt Gott die Lücke mit dem. Und wenn wir jetzt nochmal zur Frucht kommen, nur, und das ist das Wachstumsgesetz, wo wir jetzt nochmal schauen sollen. Das Wachstumsgesetz ist, dass man zur Frucht nur kommt, wenn man sich reinigen und beschneiden lässt. Lässt, wenn man es zulässt, ja. Und das Abschneiden, das ist etwas, was Gericht ist. Das ist Gericht für die, die nicht in die Gemeinde gehören. Das ist etwas für die Leute, die hier nicht hergehören. Die haben natürlich die Möglichkeit, sich zu ändern, aber so wie sie sich jetzt verhalten, haben sie keinen Platz in der Gemeinde. Und das Ausschneiden ist Gnade und Segen. Das bringt den Vorteil. Und wenn wir das verstanden haben, das ist der Vers 2b, aus dem, das sind ja die ganz kurzen Sätze, dann haben wir Jesus verstanden. Und Jesus will doch sagen, dass die Jünger, mit Vers 3 kommen wir jetzt noch kurz dazu, der auch noch angehängt ist, dass die Jünger schon ja eine grundsätzliche Reinheit gewonnen haben. Sie haben ja schon von Jesus etwas gehört und sie haben ja schon gewisse Dinge aufgegeben. Die Fischer haben alles stehen und liegen lassen und sind ihm nachgefolgt und so weiter. Die haben ja auch was aufgegeben. Aber wir sollen keine Angst davor haben, dass diese Reinigung und dieses Ausschneiden bei uns stattfindet, sondern wir sollen es als Wirken Gottes in unserem Leben zum Vorteil ansehen. Und zum Schluss habe ich zweierlei. Einmal, dass die Tatsache, dass die Annahme des Wortes zu einer grundsätzlichen Reinheit führt, das ist so wichtig. Also das Wort ist wichtig. Die Annahme des Wortes ist das Wichtige. Die Annahme des Wortes ist das, was wir ja auch in uns haben, damit wir das Wort weitergeben können. Und ich komme gleich noch dazu, da explodiere ich wieder. Und zum anderen die Tatsache, dass das Wort, das Jesus geredet hat und das auch heute noch verkündigt ist, nicht nur tröstende oder reinigende oder richtende Funktion hat, sondern dass es wirkt und dass es verändert und dass das, was Jesus damit ausrichten will, dass es eben die Funktion hat, den Menschen klarzumachen, wo ihr Weg hingeht, wo sie Früchte bringen, wo sie Frucht tragen. Und das kann ein Zeitraum sein, das kann ein Zeitpunkt sein, den Jesus kennt. Und da können wir nicht verzagen, dass die Prophezeiung, die wir in unserem Leben haben, auch umgesetzt werden. Also wir sollen hier nicht etwas predigen, was Zuckerbrot der Gnade ist, sondern wir sollen, komme ich auf Richards letzte Predigt, wir sollen das Salz des Gerichts auch mit einbeziehen. Und wenn wir das vergessen und eben nur süßlich raspeln und die Menschen das geben, was ihnen in den Ohren kitzelt, dann bin ich hier falsch. Und für solche Predigten bin ich nicht zu haben und deshalb sage ich euch, die Leidenschaft ist da und die bleibt auch und die werde ich auch haben. Und wenn ihr das alles nochmal verinnerlicht, dann sind diese drei kleinen Sätze in 15, 1, 2 und 3 einfach wichtig für unser Leben, wichtig für unser weiteres Vorankommen im Reich Gottes. Jeder auf seine Art und schau nicht auf den anderen. Du sollst nicht morgen eine Gemeinde gründen und Apostel sein oder wie auch immer. Nein, du hast deine spezielle Aufgabe. Und denk an den Freund von John Austin, der eben gesagt hat, ich habe einen zum Herrn gebracht. Das war seine Arbeit. Das war seine Frucht, die er hatte. Und vertrauen wir auf Jesus, dass er die Dinge in die Hand nimmt und dass er auch mit Leidenschaft gepredigt hat. Und das möchte er von uns auch haben. Und das werden wir weiter behalten. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ich wünsche euch eine gute Woche. Verdaut das Wort. Und wenn ihr Fragen habt, ruft ihr uns an. Ich begrüße nochmal unsere Trema-Gemeinde und auch unsere Internetgemeinde. Und ich bin froh, dass wir senden können und dass wir diese Botschaft in die Welt rausbringen können. Halleluja. Amen.